Now on Air, der Podcast aus und für Langenau. Heute geht es um Josef Lanko, Priester einer Gemeinde am äußersten Rand der Europäischen Gemeinschaft, der unterstützt wird von Daniel Rosch aus Langenau. Moderation Wilma Jakober und Mercedes Rosch.
Ich bin Zigeuner unter Priestern und Priester unter Zigeunern. Mit diesen Worten umschreibt Pfarrer Josef Lanko seine Situation im Jahr 1997 in eine katholische Wochenzeitung. Er erklärt auch, dass das Wort Zigeuner zuerst Mensch heißt. Pfarrer Lanko lebt und arbeitet seit 1989 in Südungarn, in einem mehrheitlich von Roma bzw. Beas bewohnten 1300-Seelendorf, also St. Martin. Er begleitet die Menschen und inmitten widriger Umstände versucht er, gegen den Strudel aus Arbeits- und Perspektivlosigkeit zu kämpfen. Er ist inzwischen auch einigen Langenauern ein Begriff, denn seit mehr als 20 Jahren unterstützt Daniel Rosch seine Projekte mit Sachspenden, die in Langenau und Umgebung gesammelt werden.
So, Daniel Rosch, Lanko lebt ja in Ungarn, mehr als 1000 Kilometer weg von Langenau. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch kennengelernt habt und wann war das genau?
Kennengelernt habe ich den Josef im Jahr 98. Das war im Rahmen eines Besuches bei meinem Onkel in Peach, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis habe zu meinem Onkel. Und dieser Onkel ist schon seit vielen Jahrzehnten selber in gemeinnützigen Organisationen tätig, hilft viel in Peach und um Peach herum. Und der hat mir von diesem Lanko Josef und seinem Projekt erzählt. Und das war so interessant für mich, dass ich gesagt habe, zu meinem Onkel habe ich gesagt, komm, wir fahren dahin, das schauen wir uns an. Das haben wir dann auch gemacht und da habe ich dann den Josef kennengelernt und ich war total fasziniert von Anfang an, sowohl von dem Menschen als auch von seiner Kraft und seiner Ausstrahlung. Und ich habe mich sofort, das war ein Schlüsselerlebnis, ich wollte da sofort mittun und habe dann beschlossen, ganz spontan, innerhalb von einer Minute, da werde ich immer helfen, jedes Jahr. Und da, so nenne ich das auch immer meine alljährliche Pilgerreise nach Südungarn.
Okay. Das heißt, du unterstützt ihn schon seit einigen Jahren, jedes Jahr, mit irgendwelchen Lieferungen oder Gütern, die du nach unten bringst, nach unten transportierst. Mhm. Auf welche Art und Weise geht es dann und was für Unterstützung hast du ihm zukommen lassen?
Also das hat angefangen in den 90er, Ende 90er, Anfang 2000er Jahren, vornehmlich mit Kleiderspenden. Relativ bald, so sagen wir mal ab 2000, kamen dann über einen Kindergarten aus Heidenheim, kamen dann auch noch Geschenkkartons, die von Eltern der Kinder in diesem Kindergarten gesammelt wurden. Das war alles von Zahnpasta bis Nudelreis. Hier aus Langenau, der örtliche Bäcker Buck hat immer Mehl und Zucker mitgegeben. Und so hat das einfach Kreise gezogen. Der eine hat es dem anderen erzählt und auf einmal hatte ich immer mehr, als ich überhaupt transportieren konnte und musste dann immer noch mehr aussuchen, welche Spenden ich eigentlich bringe, damit sich diese weite Fahrt auch lohnt. Und in den letzten Jahren waren es dann vornehmlich Fahrräder. Das war immer ganz tolle Aktionen hier in Langenau. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 5 Jahren ungefähr 300 zum Teil neuwertige Fahrräder schon runtergebracht.
Das heißt, die Fahrräder wurden auch von Langenauer Bürgern gestiftet?
Ja, also die letzte Aktion, die wir hatten, das war im Rahmen eines Firmenprojekts der katholischen Kirche in Langenau. Da haben wir mit der, wie heißt das, Referendarin? Ja. Mit der Gemeindereferendarin haben wir da die Eltern der Firmlinge angesprochen und in 0, nix, also ich glaube in 3 Tagen hatte ich 50 Fahrräder beieinander aus Langenau. Gespendet von Langenauern und zwar nicht nur irgendwelche alten, gebrauchten Fahrräder, sondern zum Teil wirklich neuwertig. War eine ganz tolle Aktion.
Also es ist ja ziemlich erfreulich, dass die Hilfsbereitschaft dann so, so groß ist, auch von verschiedenen Leuten dann auch, in, auch von Geschäften und eben auch von Jugendlichen. Dann,
oder
von
der, ja, also Leute freuen sich, habe ich gemerkt, die können etwas spenden, was ihnen eigentlich nicht wehtut, aber von dem sie wissen, weil man vertraut mir dann offensichtlich diese Sachen auch an. Ich stehe ja auch wirklich dafür, gerade mit meinem Wort, da wird jedes Fahrrad, bringe ich persönlich dorthin und übergebe jedes Fahrrad persönlich dem Pfarrer Josef Lanko.
Das heißt, da hat sich dann zwischen euch auch schon eine Freundschaft entwickelt, kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Der Josef hat mir auch immer wieder beteuert, dass es natürlich sehr schön ist, diese Sachspenden zu bekommen, und die kann er auch sehr gut gebrauchen und auch sehr, sehr gut einsetzen und verteilen. Aber was ganz wichtig ist, ist für ihn dieses Gefühl, nicht vergessen zu sein. Ja? Sowohl von mir als auch von anderen. Ich bin ja nur ein Teil einer ganzen Unterstützerorganisation. Ich würde sogar sagen, ein kleiner Teil. Aber er hat gesagt, das Schönste an diesen ganzen Hilfsangeboten und an diesen Menschen, die helfen, ist einfach, dass er merkt, er ist nicht vergessen, er ist nicht allein, und das gibt Hoffnung. Weil man würde nicht meinen, dass man im Schengen-Raum, in der EU so ein Elend und so eine Armut findet. Das ist eigentlich eigentlich frustrierend. Also für mich ist das immer wieder ein ganz komisches Erlebnis. Da fährst du auf einer wunderbaren ausgebauten Autobahn, Flüsterasphalt bis in den letzten Winkel in Europa, und dann kommst du in die Dörfer und da herrscht Armut wie vor 50 Jahren oder vor 100.
Okay, danke für die Informationen. Dieses Jahr ist es ja wahrscheinlich schwierig, aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen auch dorthin zu fahren.
Ja, also wir sind auch immer wieder am Checken und überlegen, wie könnte man eine Lieferung zustande bringen. Im Moment ist es schwer. Es gibt da diverse Unwägbarkeiten. Man muss durch Österreich natürlich durch, dann muss man Ungarn bis in den letzten Winkel, es sind über 1000 Kilometer. Ich kann es mir als selbstständiger Handwerker natürlich auch nur schwer erlauben, irgendwo vielleicht in eine Quarantänesituation zu kommen. Das wäre für mich jetzt gerade ziemlich schwierig, wenn ich dann zurück wollte und nicht zurückkommen könnte. Also wir beobachten das und schauen, was geht noch dieses Jahr. Ansonsten, also sobald sich ein Zeitfenster auftut oder eine Entspannung in der Corona-Geschichte, wird die Fahrt stattfinden. Die hat immer stattgefunden, Ende November, Anfang Dezember. Ich glaube, das werden wir diesmal nicht schaffen. Aber vielleicht können wir es dann vielleicht sogar zwischen den Feiertagen oder im neuen Jahr so schnell wie möglich stattfinden lassen.
Okay, vielen Dank für die einführenden Informationen. Deine Frau, die Mercedes, wird ja jetzt ein Gespräch mit dem Herrn Lanko führen. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Joshi, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Wie kommt das?
Ich habe in der Schule etwas gelernt, aber das war relativ wenig. Aber gab es keine andere Dolmetscher, also musste ich dazu
lernen.
In Praxis etwas lernen. Also das heißt, ich spreche unverschämt Deutsch mit vielen grammatischen Fehlern, aber so ist das.
Ja, man versteht sich im Herzen. Sind Sie auch in Deutschland, haben Sie in Deutschland Aktivitäten gehabt oder haben Sie gearbeitet in Deutschland oder nur diese freundschaftlichen Beziehungen nach Deutschland haben Sie?
Ich war früher oft Gast gewesen in Deutschland, aber nein, ich lebte nie. Fast immer, also nach Studien lebte ich immer hier und arbeite ich hier und war ich nirgends woanders.
Ja, in Deutschland ist es fast schon ein Tabu, das Wort Zigeuner zu benutzen. In Olschau St. Martin ist das nicht so. Sie haben uns das öfters schon erklärt. Können Sie uns das ein bisschen deutlich erklären?
Ja, das ist ganz einfach. Sind verschiedene Gruppen. Deutschland sagt man auch Roma und andere ähnliche Bevölkerung oder ähnliche Gruppen. Mhm. Und die Zigeuner, die Beasch, und da in Beasch noch eine Minderheit, die Mundschein-Zigeuner, wir leben in Auschwitz-St. Martin, haben Muttersprache nicht Romanes, sondern eine uralte archaische Rumänisch. Mhm. und auf eigene Sprache, also in Muttersprache, nennen sich selbst Zigeuner. Das heißt Mann Zigan, Frau Ziganka. Also, und die Sprache nennen sich auch Zigeunersprache in eigener Sprache. Also kann ich nicht anders benennen wie sich selbst. Ne?
Ja.
Das heißt nicht, dass jeder Roma Zigeuner sind, sondern diese Gruppe nennen sich selbst Zigeuner. Also die kein Roma, sondern Zigeuner sind.
Ah,
und das ist keine Beleidigung, sondern heißt Mensch. Also.
Ja, ja, ja. Wie sind Sie ins Dorf gekommen?
Ich war im Priesterseminar gewesen und zwei Wochen vor Priesterweihe war ich ausgeschmissen vom Priesterseminar wegen politischer Sachen. Das war noch die kommunistische Zeit.
In welchem Jahr?
1980. Mhm. Und mein Bischof, der gute alte Mann, möchte, dass ich weiter studiere, aber das war nicht mehr möglich wegen meiner Aktivität, sondern hat er aufgeweicht als Priester und dann als Kaplan geschickt hat nach Siklós. Das ist eine kleine Stadt hier in Südungarn. Und damals diese Dörfer gehörten zu Siklós, aber der Pfarrer konnte nicht Auto fahren, er war ein alter Mann. Also der Kaplan musste diese Dörfer besuchen. Mhm. Und für mich war das eine Herausforderung, dass ein Dorf, wo rein Zigeuner wohnen, die sprechen andere Sprache, andere Kultur haben. Von meinem Lateinisch habe ich so viel verstanden, dass die über mich sprechen, aber das war auch Provokation auf und zu. Und die ersten Erlebnisse waren, ich muss kennenlernen diese Leute, wenn ich hier Priester bin.
Ja.
Und dann, wie in biblischer Sprache, Altes Testament, kennenlernen heißt lieben. Also nach ein paar Jahren war das schon einverständlich. Das ist nicht nur meine Aktion, sondern bin ich berufen, diese Leute zu
begleiten,
evangelisieren.
Ja. Ja.
Und dann habe ich auch viele Hilfe bekommen. War in Ungarn war schon ein alter Pfarrer in der griechisch-katholischen Kirche, heißt Sólya Miklós, und er damals in Rente gegangen. Und war ein anderer alter Priester in Frankreich, André Barthélemy, heißt Juschka. Und die beiden haben mich beraten. Und so habe ich Mut bekommen, das kann man machen.
Ja.
Und was Juschka, der französische Kollege, gesagt hat, könnte eigentlich mein Lebensprogramm werden. Ich als Junge, ne, habe ich gefragt, in welche Richtung soll ich die Zigeunen führen, also Assimilation oder nicht, oder und. Und der alte Mann hat mich geguckt und sagte, ach, sollst du keine nirgendwo führen. Du sollst einfach dort bleiben und gucken. Und wenn du siehst, etwas helfen kannst, dann probierst du mal helfen. So einfach ein Programm ist das, probiere ich seit 40 Jahren und dann ja. Irgendwie klappt das mal.
Immer mit Beobachten, Ärmel zusammenkrempeln und loslegen.
Ja.
Und wurden Sie gleich akzeptiert? Oder es hat eine Weile gedauert, weil Sie sind dahin?
Das dauerte so 2 Jahre ungefähr. Hm. Weil das ist auch eine geschichtlich interessant, weil diese Gruppe von Zigeunern war originale Orthodoxe und nicht katholisch. Mhm. Und die Kirche in der Dorf, katholische Kirche.
Ja.
Und die katholische Bevölkerung ist weggezogen. Mhm. Und dann die Zigeuner haben das Dorf gehabt. Aber die Kirche war so fremd für ihnen, weil die waren früher nicht akzeptiert da oder manchmal ausgeschmissen.
Und dann kommt ein katholischer Pfarrer.
Ja, und dann die Kinder natürlich sind bei den Zigeunern immer offene Und ein Vorgänger vor mir hat schon auch Kindergruppen gemacht. Das habe ich geerbt, diese Kindergruppen. Und dann nach einem Jahr habe ich Sommerlager organisiert für die Kinder. War, ich weiß nicht, mehr als 20 Meldungen. Und dann am Morgen, wenn fahren sollte, standen zwei Kinder bei Kirche. Ne?
Ja.
Dann habe ich schnell herumgelaufen und endlich waren 9 Kinder im Lager. Und weil die Leute haben nicht vertraut, weil das wohin mit unseren Kindern. Ja, ne?
Ja.
Und diese Kinder haben sich sehr wohl gefühlt im Sommerlager. Und nächstes Jahr war schon Sommerlager für 50 Kinder. Und dann haben die Erwachsenen auch geguckt und ja, wie entweder ist er verrückt oder liebt uns, ne? Oder beide. Und dann haben sie auch gefragt und dann so langsam kam zusammen eine Religionsunterrichtsgruppe von Omas. Das ist eine matriarchalische Gruppe eigentlich und die alten Omas sind gekommen, Religionsunterricht lernen. Und es war interessant. Ich musste meine ganze Glaube und das ganze Evangelium übersetzen auf ihre Denkweise oder Kultur.
Ja.
Und das war für mich eine gute Schule gewesen.
Ja.
Und dann war ich schon akzeptiert. Also seit dann habe ich frei Eingang überall und das ist keine Frage mehr, dass ich hier gehöre. Bin ich kein Zigeuner, aber gehöre ich zu dieser Gemeinschaft.
Das ist schön. Und wie kann ich mir vorstellen, wie viele Generationen Kinder, also damals diese erste Ferienlager, das waren kleine Kinder, seitdem wie viele Kindergruppen und die Kinder von damaligen Kindern ungefähr kann ich mir vorstellen, sind das schon?
Das weiß ich nicht, wie viele Generationen, aber diese erste Gruppe sind schon Großeltern.
Sind schon Großeltern, ja. Neben sozialen Erfahrungen, was brachte das Leben unter die Zigeuner mit sich?
Ja, das ist, ich meine, ich bin ein glücklicher Priester, weil normalerweise jeder Priester bekommt eine Gemeinde irgendwo, ne?
Ja.
Eine fertige Gemeinde.
Ja.
Und hier war noch keine fertige Gemeinde gewesen.
Mhm.
Also ich habe die Möglichkeit gehabt, das Evangelium zu verkündigen und begleiten, wie davon eine Gemeinschaft zusammenkommt.
Ja, kreativ sein.
Ja, und das ist für mich sehr wichtig. Und andererseits, bei Zigeunerkultur, nicht die Tanzen und Musik, was die erste, obwohl es ganz stark da, sondern die menschlichen Beziehungen, also Familienbeziehungen und.
Sind sehr wichtig.
Und in diese menschliche Netz, ne, was
ja.
halt.
Ja.
Und das ganz menschliche Leben und ich bin auch eingenommen in diese Netz, also auch für mein Privatleben heißt das eine Sicherheit.
Ja, Sie werden
das von außen manchmal schwer zu glauben oder denken, ne?
Ja.
Ein Zigeunergemeinde zu Angst haben oder, ne?
Ja.
Aber nein, das ist eine ganz gute menschliche Gemeinschaft und ganz gut menschliches Leben kann man leisten.
Ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen zu tun mit dem, dass die Zigeuner ein bisschen mal auf Seite geschoben sind die ärmste Bevölkerungsgruppe in heutige Ungarn und da kann man nur noch zusammenhalten, nicht?
Von außen, also dass die über Medien oder über Internet, ne, kommt schon viel Einfluss, was diese Gemeinschaft auflösen will oder probiert trotzdem halt noch diese Gemeinschaft.
Ja.
Also was man in dieser Situation helfen kann, die sind nach der Wende wegen Arbeitslosigkeit in der Ghetto-Situation sich gefunden. Und davon ausgehen ist das nicht so einfach. Und dabei können wir auch helfen. Sage ich ein einfaches Beispiel. Seit voriges Jahr gibt es ein ungarisches staatliches Programm über Maltesern für die ganz armen Dörfer in Ungarn. Und die Malteser haben uns auch eingezogen in dieses Programm. Und so können wir eine Mitarbeiterin haben, wer Arbeit sucht für die Leute hier. Mhm. Dann spricht sie mit den Leuten, wer möchte diese Arbeit haben. Mhm. Dann begleitet zu Arbeitsaufnahme, der Test. Mhm. Und dann begleitet noch, wie das eingeführt sind in Arbeit. Und also, weil in außener Welt ein bisschen unbekannt und hat Angst und muss man auch lernen.
Ja.
Und das ist eine Hilfe natürlich für die Leute.
Ja, zum Integrieren.
Ja, jetzt wegen dieser Covid-Geschichte wieder zurückgefallen, diese Arbeitsmöglichkeit. Aber das im voriges Jahr hat ganz gut angefangen, war 20, 30 Leute Arbeit gefunden hier.
Ja, seit die Pandemie ausgebrochen ist, ist die Lage natürlich weltweit ziemlich kritisch. Wie sieht es aktuell bei euch aus?
Also Covid ist schon angekommen in der Dorf. Frühling hat uns ausgelassen, aber jetzt schon da. Gott sei Dank waren nicht schwere Fälle gewesen. Kindergarten noch im Betrieb und Schulen auch und dieses Nachmittagsprogramm bei uns für die Schulkinder auch noch im Betrieb mit bestimmten wie Handdesinfektion, Fiebermaßen und Mundmaske und so weiter. Ne?
Ja, das ist noch möglich. Beschreiben Sie ein bisschen, was für Projekte, wie ist der Alltag? Was gibt es in dem Dorf? Gibt es einen Kindergarten?
Ja, eigentlich ganz einfach sagen, wir probieren neben die normal Kirchenleben, ne, das gibt es Gottesdienste und Religionsunterricht und so weiter, ja. Dann eben probieren wir in zwei Richtungen. Einmal die Situation jetzt zu überleben helfen. Ja. Andererseits für die Kinder und Jugendliche einen begleiten für die Zukunft, in Richtung Zukunft, also eine Chance helfen für die Zukunft. Das heißt, überleben, ganze Menge Sozialhilfe, ne? Wie wenn wir bekommen, Kleidung spenden oder Sachen, das teilen wir aus, das entlastet die Familien. Oder wir haben eine Armenküche, wo die Notleidende bekommen gratis einmal Eintopf Essen pro Tag. Oder haben wir eine Krisis-Lebensmittellage. Also das heißt, in Winterzeit besonders, wenn Familien Not haben, dann können wir für ein paar Tage sowas geben. Das ist die einige Richtung. Andere Seite haben wir Kindergarten. Das ist auch so ein bisschen seltsamer, weil die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind auch Großteil Zigeuner. Auch von hier. Also die Leiterin selbst, eine studierte Zigeunerin und dieser Kindergarten hat eigene Programm für die Kinder ungarische Sprache beibringen und vorbereiten für die ungarische Schulsystem. Schule haben wir nicht im Dorf, die müssen entweder schicklos oder andere Seite in zwei Dörfern gehen. Und das gut auch war, die Treffen mit anderen Kindern.
Ja.
Aber Nachmittagsprogramme haben wir für die Kinder. Das heißt nicht so Schulhilfe, sondern die Entwicklungshilfe, also bestimmte Fähigkeiten, Großteil mit Spielmethoden helfen zu besser machen.
Ja.
Und Das ist eine Möglichkeit für unsere Kinder. Und jetzt, was ich gesagt habe, mit diesem neuen staatlichen Programm, haben wir Chance für die schwangere Mutter zu helfen oder Mütter mit Kleinkindern zu helfen. Also die bekommen auch ein wenig Versorgung und bekommen Beratung und Zusammenkommen, Möglichkeiten und so weiter. Und das ist ungefähr, was wir probieren jetzt.
Ja. Und ungefähr, wie viele Kinder handelt es sich? Wie viele Kinder gibt es im Kindergarten und dann Schulkinder?
Ja, diese Familien sind relativ kinderreich. Also das heißt, 3, 4, 5 Kinder sind normal pro Familie. Mhm. Und schade, die Zigeuner sterben relativ früh. Mhm. Hier, das heißt, die Bevölkerung sind so durchschnittlich junge. Mhm. Im Kindergarten sind 80 Kleinkinder in 4 Gruppen. Mhm. Dann Schulkinder sind auch so fast 200 in der Dorf.
Mhm. Und sind alle in der Nachmittagsbetreuung?
In Nachmittagsbetreuung sind feste Programme, wo kommen können, welche eingeschrieben sind, also welche regelmäßig, und sind freie Programme, wo jeder kommen kann. In eingeschriebenen sind 70 ungefähr, mhm. Also 69 oder sowas. Ne?
Ja, viele.
Und in freie Tage kommen ganz viele. Diese Begrenzung ist, weil wir brauchen Mitarbeiter, ne?
Ja.
Und das muss dann auch bezahlen und das begrenzt die Möglichkeiten.
Ja, das wollte ich nämlich fragen. Haben Sie natürlich, da brauchen Sie Hilfe, weil Sie können ja nicht alles, Sie können organisieren, nehme ich an, aber Sie brauchen natürlich Helfer, die diese Gruppen leiten und so weiter. Das ist immer schwierig zu finden oder sind Sie da...
Gott sei Dank, ich habe gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mhm. Also das heißt, jeder Projekt hat ganz engagierte und ganz gute Fachleute. Mhm. Natürlich brauchen wir andere Leute, auch manchmal schwer. Manchmal gibt es hier nicht dort und außen ist auch manchmal, wenn man Glück hat, bekommt gute, wenn nicht, dann muss weiter suchen. Also, aber relativ gute ist die Situation bei uns. Mhm. Und die Finanzierung ist auch so möglich. Einige Programme haben staatliche Unterstützung. Dann, das natürlich nicht genug sind. Aber bekommen wir auch Hilfe von Renovabis aus Deutschland. Mhm. Und bekommen wir auch von Diözese Pécs etwas Unterstützung.
Ja, ja,
Sie. Und so kann man das machen.
Ja, Sie pflegen gute Kontakte nach Deutschland, habe ich das schon andere Male gehört. Und Sie haben auch andere Unterstützer im privaten Bereich auch, nicht?
Ja, sind ältester Kontakt, was ich gesagt habe, die Pfarrei von Lothar Weiß, damalige Pfarrei.
Ja.
Und da sind ein Verein gegründet für unsere Unterstützung. Das bewirkt bis heute noch dieser Verein. Das ist in Witten im Ruhrgebiet.
Ja.
Bei Dortmund.
Ja.
Und dann sind aber andere, wer unterstützen uns, die sind Einzelpersonen und die besuchen manchmal und leisten Hilfe und so wie Daniel Rosch auch.
Ja.
Dani ist schon vor Jahrzehnten ist gekommen und dann irgendwie haben wir uns getroffen und seit dann kommt regelmäßig und bringt Kleidungen und Fahrräder und so weiter, was gut für die Leute hier. Fahrräder besonders interessant, weil ein Teil von diesen Fahrrädern behalten wir für Kinder- und Jugendliche Programme. andere Teil verkaufen wir, aber nicht für Euro oder Forint, sondern unser Kinderprogramm hat ein eigenes Geld, das heißt per Tag. Und wenn die Kinder etwas leisten, dann ist bezahlt vom Betrag und ein Konto geführt und ehrlich zweimal können sie mit diesem Konto kaufen im Markt.
Ja.
Und dann so sind einige Fahrer wieder auch verkauft.
Ja, ja.
Und dann sind sie froh.
Ja, ja.
Andere Seite, diese Besuche von außen für mich persönlich sind wichtig, weil nicht nur materialische Hilfe leisten, sondern die bringen auch Kraft und Hoffnung, dass wir nicht, sind wir nicht alleine gelassen in der Welt. Ne?
Ja.
Sind wir Ende der Welt zu Europa,
ja.
Aber trotzdem sind Leute, für wen wir wichtig sind, die besuchen, die kommen mit Freundschaft kommen und das ist sehr wichtig für mich persönlich.
Ja.
Können wir einen Kaffee trinken oder was einfaches Essen zusammen und Gespräch führen, dass die Freundschaften so sehr wichtig sind.
Ja, sind, kann man Kraft tanken, Motivation.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ich habe im Internet zufällig das gesehen, aber hat mich sehr gefreut. Sie haben 2019 vom Arbeitskreis Shalom für Gerechtigkeit und Frieden der Katholischen Universität Ingolstadt den Shalom-Preis erhalten. Der Shalom-Preis ist einer der höchst dotierten Menschenrechtspreise in Deutschland. Erzählen Sie uns, wie es dazu kam.
Das
hat Sie überrascht?
Ja, Überraschung war sehr. Ich habe keine Vorstellung gehabt, wie sind sie zu mir gekommen. Ne? Und dann habe ich nachgeguckt, nachgefragt und das war, die Idee war von Renovabis aus Freising. Mhm. Mit Renovabis sind wir schon seit Wende Kontakt, das heißt, die helfen bei uns auch seit der Wende. Und die haben diese Idee gehabt, für mich diesen Preis zu
vorzuschlagen.
Ja, und dann war schöne Tage da und habe ich diesen Preis bekommen und da habe ich auch viel Geld bekommen, das heißt 9 Millionen Forint. Das sind für Zweck für zwei Gemeinschaftshäuser, ein in Nachbardorf und ein noch hier im Dorf. Weil das Haus, was wir haben, ist für Kinderprogramme und Sozialprogramme. Aber haben wir ein anderes schweres Programm, das ist die Drogen. Und für die Drogenabhängiger möchten wir auch ein Programm anfangen. Und dafür ein Haus wird noch in diesem Jahr fertig. Und dann wird angefangen, etwas zu suchen, zu auskommen, diese Geschichte.
Eine neue Herausforderung wieder.
Ja, also dieser Preis hat dafür Möglichkeit gegeben. Also das ist ein sehr großes Geschenk für mich persönlich. Nicht nur die Anerkennung, auch natürlich schön und gut, aber obwohl habe ich wahrscheinlich nicht verdient, aber, ja. Aber diese Hilfe ist auch sehr gut gekommen.
Ja, ja. Und wie sehen Sie sich und die Menschen in Olschow St. Martin in der Zukunft jetzt?
Von einer Seite ist die Leute manchmal sehen nur bis heute.
Ja.
Also wenn wir heute leben oder überleben, das ist schon etwas. Das ist eine Perspektive von Armut natürlich. Ne? Und das schwer so aussagen, aber wenn man kennt in Bibel die Deuteronomium, das Buch Mose, die fünfte Buch Mose, da die Gottes Hilfe kann man sehen, wenn zurückschaut. Und ich bin ganz alter Mann und wenn ich zurückschaue, meine 40 Jahre Dienst, dann sehe ich, dass wir wie viele Betreuung bekommen haben und Gott hat uns nie gelassen. Also wer in Vergangenheit könnte das machen, das wird auch nicht in Zukunft uns fallen lassen. Also schickt sicher wie immer gute Brüder und Schwestern, weil dadurch auch gibt es eine Zukunft. Für Kinder über Bildung und Schule oder für die Familien über Arbeitsstellen, also ständig suchen etwas für Zukunft. Was auskommt, das sehen wir noch nicht, aber wir suchen immer.
Dann ist wichtig, immer zu sehen, was man gemacht hat bis jetzt, nicht? Und doch immer begleitet war. Das ist ein sehr schöner Fokus. Sehr schön.
Ja.
Das war der Podcast Now on Air. Aus Langenau für Langenau. Mehr von der Initiative Zusammenrücken auf der Website zusammenrücken.com.